Wie gesagt, ohne dass ich sagen möchte, dass ich die einfache Lösung hätte, die habe ich auch nicht. Ja. Aber ich glaube, das, was da passiert ist, darf sich die EU eigentlich nicht leisten. Und die Stimmen, die das sagen, die werden lauter.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die folgende Ausgabe unseres Forschungspodcasts besteht aus zwei Teilen. Professor Wiesner hat sich bereits 2019 mit mir getroffen, um über die Situation in Europa zu sprechen. Nach dem Gespräch haben wir entschieden, dass wir den Stand der Brexit-Verhandlungen gern abwarten wollen und den Podcast gegebenenfalls ergänzen. Dann kam die Pandemie, eine neue Herausforderung für die EU. Ihr findet also im Anschluss an das erste Gespräch das Update 2020. Aus diesem Grund ist der Podcast insgesamt etwas länger als gewohnt, aber nicht minder interessant. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Heute reden wir über Europa. Brexit, Finanzkrise, Flüchtlinge, die Idee der Europäischen Union steht in der Kritik wie nie zuvor. Was passiert, wenn die EU auseinanderbrechen sollte? Darüber spreche ich mit Claudia Wiesner, Professorin für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Europäische Integration an der Hochschule Fulda und eine von deutschlandweit vier Wissenschaftlerinnen, die in diesem Jahr einen Jean Monnet-Share bewilligt bekommen hat. Herzlich willkommen. Frau Professor Wiesner, ist die EU ein Auslaufmodell?
Nein, auf keinen Fall.
Warum?
Also ich formuliere genau das Gegenteil. Ich bin der Ansicht, die EU ist ein Erfolgsmodell. Mhm. Sie hat uns 70 Jahre Frieden in Europa beschert. Also das gerät gerne in Vergessenheit unter den ganzen Krisensymptomen, wenn sie diskutiert werden. Aber wir haben tatsächlich in Kerneuropa unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union seit über 70 Jahren keinen Krieg mehr gehabt. Wenn Sie sich die letzten, naja, sagen wir mal 1000 bis 2000 Jahre europäischer Geschichte angucken, dann werden Sie sehen, dass das ein absoluter Ausnahmefall ist. Mein Großvater war Besatzungssoldat, unter anderem in Frankreich, mhm, unter anderem in Finnland. Ich habe heute ein französisches Patenkind. Ich habe in Finnland lange geforscht und gearbeitet. Das alles wäre nicht möglich in der Form ohne die europäische Einigung. Deswegen glaube ich, dass es ein Erfolgsmodell ist. Es ist auch nach anderen Kriterien Erfolgsmodell, also ökonomische Performance, also sozusagen so ganz, ganz harte wirtschaftliche Kriterien.
Was bedeutet das, ökonomische Performance?
Naja, der Wohlstandsgewinn, den die Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch den Binnenmarkt hatten, der ist beachtlich. Also ist es natürlich schwierig und ein bisschen spekulativ rauszurechnen, was passiert wäre, wenn es das nicht gäbe. Aber natürlich gibt es Gewinne dadurch, dass man einen Binnenmarkt hat, dass man keine Zölle mehr hat. Also ich meine, Sie müssen sich vorstellen, dass in den 50er Jahren, als man anfing zu integrieren, gab es nicht nur noch Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich, es gab auch Zölle. Also sie konnten nicht einfach die Kiste Rotwein ins Auto packen, sondern sie mussten sozusagen an der Grenze aussteigen und sie möglicherweise verzollen. Und das galt für den gesamten Handel in der Europäischen Union. Und natürlich sozusagen profitieren viele Staaten sehr davon, wenn sie ungehinderten Handel betreiben können. Ja, man mag das kritisieren, dass die Europäische Union sich vor allen Dingen auf den Binnenmarkt konzentriert hat. Da gehöre ich auch zu denjenigen, die sagen, das ist zu kurz gesprungen gewesen. Wenn Sie mich fragen nach meiner Analyse der Gründe für die Krise, dann hat das ganz stark damit zu tun, ja, dass man sozusagen sehr lange sich auf eine ökonomische Integration konzentriert hat und die politische Integration ein Stück weit nebenher lief. Aber die ökonomische Integration ist immer das Vehikel gewesen, Europa auch wirklich zu integrieren.
Okay, also haben wir den Grund kein Krieg und haben wir den Grund Ökonomie für Europa? Waren das die wesentlichen Gründe, warum die EU gegründet wurde?
Na, die EU wurde tatsächlich gegründet mit dem Ziel, den Krieg in Europa zu verhindern. Also das war tatsächlich wirklich das Motiv. Wenn Sie sich die Gründungsdokumente anschauen, wenn Sie sich die Gründungsgeschichte angucken, da gab es einen Haager Kongress, da gab es eine Churchill-Rede. Da gab es zwar unterschiedliche Ideen, wie man das erreicht, aber im Kern war es eine Ernüchterung nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu sagen, wir haben alle sehr, sehr wenig davon, wenn hier Millionen Menschen sterben, alle 10, 15, 20, 30 Jahre und wir regelmäßig unsere Großstädte und unsere Staaten in Schutt und Asche legen. Vielleicht lassen wir das mal bleiben und versuchen mal zu kooperieren.
Das ist ja eigentlich eine gute Idee, hätte
man früher drauf kommen können. Eigentlich ziemlich klug, ja, man hätte früher drauf kommen können, genau.
Trotzdem hatten wir aber in Deutschland auch erstmal den Kalten Krieg eine ganze Weile. Das ist ja auch eine Form von Krieg.
Naja gut, okay. Also das sozusagen bringt uns jetzt wieder ganz stark in die Realpolitik. Ja. Ja, die wir sozusagen, also wenn wir so sind, vielleicht bleiben wir ein bisschen in der historischen Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Das erklärt nämlich, wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. So, also wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Es gab wichtige Vorläufer der europäischen Integration waren tatsächlich NGOs, würde man heute sagen. Bürgerbewegungen. Mhm. Nicht nur Bürgerbewegungen, Widerstandsbewegungen. Also Partisanen. Also Menschen, die gegen Nationalsozialismus und Faschismus gekämpft haben. Mhm. Die haben gesagt, wir müssen eigentlich die Nationalstaaten abschaffen, weil sie sind die Ursache dieses ganzen Kriegsübels. Dann gab es eine zweite Strömung mit Herren wie Adenauer, de Gaulle und eben auch Churchill, die gesagt haben, nee, 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 die Nationalstaaten behalten wir. Aber trotzdem muss Europa sich integrieren, also weil alle 30 Jahre den Kontinent in Schutt und Asche zu legen, halten wir nicht mehr so für zielführend. Ja. Mhm. So, und dann gab es einen Haager Kongress, der zur Gründung des Europarates geführt hat, nicht zur Gründung der Europäischen Union, aber da wurden dann Grundlinien sozusagen bestimmt.
Wann genau war das?
Das war 1949. So, und da hat sich dann schon, und das hat sich dann auch wieder gespiegelt, 3 Jahre später in der Gründung der Vorläuferorganisation der EU, da hat sich das, man kann sagen, Realo-Lager durchgesetzt. Also derer, die gesagt haben, nein, also unsere Nationalstaaten, die wollen wir behalten. So. Da ging es auch darum, dass man keine Souveränität abgeben wollte. Also man wollte keine Kompetenzen an eine übergeordnete Instanz abgeben. Und dann haben die etwas gemacht, was für 1952 und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hochspannend war. Die, das sind die 6 Gründerstaaten, Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande, die haben die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Ja, mhm. Würde man heute auch sagen, um sie zu zitieren, es ist ein Auslaufmodell.
Ja. Ja.
Stimmt im weltweiten Vergleich erstens überhaupt gar nicht. Die Stahlindustrie ist kein Auslaufmodell. Das mag man auch umwelttechnisch bedauern. Das ist aber so. Die Kohle übrigens auch nicht. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa waren es wirklich die ganz essentiellen Industrien für die Infrastruktur. Und vor allen Dingen die Industrien, die wichtig waren dafür, dass man aufrüsten konnte. Ja, dazu brauchten sie die Stahlproduktion. So. Mhm. Und die Idee war tatsächlich, einen Nukleus für Frieden in Europa zu schaffen und die Deutschen einzuhegen. Also dafür zu sorgen, dass die Deutschen wieder ökonomisch auf die Beine kommen, Stichwort Marshallplan, aber zu verhindern, dass sie gleich wieder auf die Idee kommen, Waffen zu produzieren. So, und indem man diese beiden Industriezweige, Kohle und Stahl, unter gemeinsamer Aufsicht gestellt hat, hatte man auch den Blick drauf, was die Deutschen da machen. Ja?
Okay.
Und es ist ein elementar wichtiges Element gewesen in sozusagen allem, was das die Nachkriegslandschaft in Europa gestaltet hat, deutsch-französische Freundschaft und so weiter und so weiter.
Also ist unsere Geschichte schon schuld daran, dass Frieden herrscht?
Naja, nee, nicht unsere Geschichte. Und sie ist auch nicht, also ja, ich glaube, die deutsche Geschichte ist an ziemlich vielem schuld. Mhm. Aber sie hat dazu geführt, dass irgendwann mal Politikerinnen und Politiker, damals vor allen Dingen Politiker, klüger geworden sind. So. Und das finde ich tatsächlich wirklich die beeindruckende Leistung. Und wenn ich ganz kurz in die Gegenwart zurückspringe,
ja.
Ist das eines der Probleme. Dass die verschiedenen nationalen Interessen in der EU im Augenblick relativ stark gegeneinander gestellt werden. Wäre das nach dem Zweiten Weltkrieg so gewesen, hätten wir diese Gründung niemals gehabt. Ja, also es gibt schon sozusagen eine Vernunftlogik darin zu sagen, wir kooperieren. So, wenn wir jetzt sozusagen wieder zurückgehen in die 50er Jahre, was dann passiert ist weiterhin, war, dass es einen ersten Versuch gab, eine europäische Verfassung zu verabschieden und eine politische Integration vorzunehmen. Und die ist gescheitert an nationalen Interessen. In der französischen Nationalversammlung, am Veto der Gaullisten und der Kommunisten. Also man würde heute sagen, sozusagen Rechtskonservative und Linksextremisten, ja, haben das verhindert in der französischen Nationalversammlung. Sonst hätten wir bereits in den 50er Jahren eine Verfassung gehabt und die politische Integration.
Ja.
Also es war knapp, es waren sozusagen wenige Stimmen im französischen Parlament. Und damit war dann aber auch klar, dass die politische Integration vorerst nicht stattfinden können würde, und dass man es anders versuchen müsste. Und dann gab es 1957 die sogenannten römischen Verträge, in denen die immer noch 6 Gründerstaaten gesagt haben, okay, wir wollen einen Binnenmarkt schaffen unter uns und wir integrieren auch unsere Atompolitik.
Ja. Okay. Ja.
So, und wenn Sie an die 50er Jahre denken und die Bedeutung der Atompolitik und der Atomwaffen, dann wissen Sie, dass auch das eine massiv friedenssichernde Wirkung hatte. So, und die Idee dahinter ist, und ich würde schon sagen, die hat sich bewahrheitet, dass Staaten, die ökonomisch verbunden sind, ein deutlich geringeres Risiko haben, Krieg miteinander zu führen. Ja, und das, finde ich, kann man sagen, hat funktioniert und das ist eine Erfolgsgeschichte.
Wie kam es dann dazu, dass wir 92 die EU gegründet haben?
Na, die EU, also ja, sozusagen dieses Gebilde hat sich entwickelt.
Ja.
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft als Teil der sogenannten europäischen Gemeinschaften Hat sich lange Zeit ganz gut entwickelt, dann hat sie wieder stagniert. Ja, das ist übrigens ein zweiter Punkt, den ich gerne stark machen möchte. Mhm. Also die Krisen sind genuiner Bestandteil der europäischen Integration. Die hat es immer gegeben und die wird es weiterhin geben. Deswegen ist das keineswegs so außergewöhnlich.
Ja, wenn Menschen zusammenarbeiten, dann gibt es auch immer wieder Streitereien.
Ja, und es gibt einfach auch immer wieder Interessenkonflikte und die haben wir immer wieder gesehen. Also es gab in den 60er Jahren 3 Jahre, da ist der französische Präsident Charles de Gaulle einfach nicht gekommen. Okay. Ja, also stell dir vor, es gibt Europa und keiner kommt. Mhm. Die Europäische Union war nicht handlungsfähig für 3 Jahre, weil der Europäische Rat, der damals die zentralen Entscheidungen alle getroffen hat, nur bei Einstimmigkeit entscheidungsfähig war. Wenn eine Stimme fehlte, war der Rat nicht entscheidungsfähig. Also es gab sozusagen, es ging, passierte nichts. Nichts ging. Für 3 Jahre. Wahnsinn. Die sogenannte Politik des Lernstuhls. Ja, da erinnert man sich sozusagen heute kaum noch dran. Aber von daher kann man dieses ganze Brexit-Chaos wahrscheinlich mit mehr Gelassenheit betrachten, wenn man sozusagen sowas hat. Ja, stellen Sie sich das heute vor. Stellen Sie sich vor, die EU wäre für 3 Jahre nicht handlungsfähig, weil ein Herr Orban sagt, ich komme nicht mehr. Ja? Ja. Die Strukturen der EU haben sich stark verändert über die Jahre. Und dann gab es sozusagen mehrere Faktoren, die zusammengewirkt haben. Zunächst mal Erweiterungsrunden. Also wir haben in den 70er Jahren die Süderweiterung gehabt und die sogenannte Norderweiterung. Großbritannien ist ja erst in den 70er Jahren in die EU gekommen. Auch diese Erweiterungsrunden, eine absolute Erfolgsgeschichte. Also es ist zum Beispiel Portugal und Spanien sind nach dem Ende der Diktaturen dort in die EU gekommen. Und das sind heute erstens sehr stabile Demokratien und zweitens haben die einen rasenden wirtschaftlichen Prosperitätsschub hingelegt. Ja. Ja, so. Wie gesagt, man kann das kritisch sehen, dass es sozusagen vorwiegend die Wirtschaft war. Aber im Bereich der Wirtschaft hat es zumindest an einigen Stellen wirklich beeindruckend gut funktioniert, muss man sagen. Ja. Portugal war ein Entwicklungsland, als es in die EU kam, und heute ist es sozusagen ein moderner Mitgliedstaat. Wer mal da war, der hat das gesehen. So. Also die EU wurde größer, es gab neue Aufgaben und irgendwann dann stellte man fest, dass die sozusagen Quasi-Verfassung der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nicht ausgereicht hat, um zu regulieren, was wir jetzt haben an Politikfeldern und an Mitgliedern.
Was fehlte da?
Steuerungsinstrumente und politische Institutionen. Also sie sozusagen haben am Anfang der EU stand eine, wir nennen das als Politikwissenschaftler, intergouvernementale Organisation oder eine internationale Organisation. Also Staaten schließen sich zusammen, delegieren ganz beschränkte Kompetenzen und erfüllen bestimmte Aufgaben gemeinsam, bleiben dabei aber sozusagen immer die Bestimmer. Ja? Deswegen sozusagen international zwischen Staaten.
Ja.
Ja? Und die Staaten und deren Leitungen sind die entscheidenden Akteure. So. Wenn sie jetzt aber anfangen, Politikbereiche zu integrieren, ja, also zusammenzulegen, einen gemeinsamen Markt zu haben, dann haben sie mehr und mehr Handel zwischen Deutschland und Frankreich. Dann haben sie plötzlich auch das, was wir trans- und supranationale Integration nennen. Mhm. Also die Leiter der Staaten werden weniger wichtig bei dem, was passiert. Ja, für den deutsch-französischen Schüleraustausch, da brauchen sie Frau Merkel und Herrn Macron nicht. Ja. Der findet einfach statt zwischen den Schulen, transnational, ja, sozusagen zwischengesellschaftlich sozusagen. So, und wenn Sie so einen Integrationsprozess anstoßen, passiert natürlich ziemlich viel von diesem Transnationalen. Und es entwickeln sich supranationale Elemente, das heißt, es entwickeln sich Elemente, die über den Staaten stehen, wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof. Mhm. So, die Regelungen der Verträge, der Gründerverträge, waren aber auf diese zwischenstaatliche Organisation ausgelegt. Also man musste das anpassen, ja. Und das war der eine Grund. Und der zweite Grund war, dass natürlich die größer werdende zukünftige EU auch mehr Gewicht hatte weltpolitisch und man das zum Ausdruck bringen wollte. Und deswegen gab es 1992 dann die zweite große Vertragsreform eigentlich, weil die eigentlich wichtigere war Ende der 80er Jahre die sogenannte Einheitliche Europäische Akte.
Ja.
So, mit der wurde die Vollendung des Binnenmarktes beschlossen und da wurde schon die Einführung des Euro angedacht. Die wurde dann 1992 in Maastricht beschlossen. Und was man da vor allen Dingen gemacht hat, war eine Namensänderung. Also man hat, ja, die EU gegründet, das stimmt, aber man hat die bisher bestehenden europäischen Gemeinschaften unter diesem Dach zusammengeführt. Also man kann eigentlich auch sagen, es war eine Umbenennung. Mhm. Ja. Was ich noch nicht erzählt habe in der Geschichte, ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, das Europäische Parlament, das es gegeben hat seit Gründung der Europäischen Union, hat anfangs aus Abgeordneten der nationalen Parlamente bestanden und hatte keine gesetzgeberischen Kompetenzen. Und das Europäische Parlament ist Stück für Stück mächtiger geworden und einem klassischen Parlament in einem parlamentarischen System immer ähnlicher. Mhm. Da ist in Malenstein die erste Direktwahl, das war 1979. Und heute ist nach den Regelungen des Lissabonner Vertrages, das ist sozusagen die derzeit gültige quasi Verfassung der EU, ist das Europäische Parlament die erste Kammer der Gesetzgebung in der EU, in den meisten Politikbereichen. Ja, also wir haben auch eine ganz starke Demokratisierung der Europäischen Union, die so nicht absehbar gewesen ist.
Ja, was wahrscheinlich auch vielen in den einzelnen Staaten schon wieder ein bisschen Angst macht, dass die EU zu viele Gesetze über ihre Köpfe hinweg machen kann.
Warum glauben Menschen vielleicht, dass die EU was über ihre Köpfe hinweg entscheidet? Naja gut, ich meine, zum einen tut sie das, natürlich. Das tut aber, wenn sie so wollen, jede Regierung in jedem Staat.
Ja.
Ja. Das ist einer der grundsätzlichen Kritikpunkte an repräsentativer Demokratie. Sie wählen halt Repräsentanten und die entscheiden dann für 4 oder 5 Jahre. Natürlich tun sie das im Namen des Volkes, aber so eine Wahl ist eine Mehrheitswahl, da kommt eine Mehrheit raus und mitunter sitzt man in dem Lager, das nicht die Mehrheit hat. Ja, sozusagen. Und selbst wenn man die Partei gewählt hat, die regiert, ist man vielleicht trotzdem nicht zufrieden. Also das ist ein grundsätzliches Problem von Regieren. Aber an der Stelle will ich tatsächlich Winston Churchill zitieren, der gesagt hat, Demokratie ist eine fürchterliche Staatsform und eine fürchterliche Regierungsform, hat er gesagt. Aber ich kenne keine bessere. Ja, und dem würde ich mich anschließen.
Mhm.
Es gibt wunderschöne Modelle deliberativer Graswurzeldemokratie, die sind nicht praktikabel. Also stellen Sie sich einfach vor, Sie hätten studentische Vollversammlungen jeden Tag, ja, um zu entscheiden, wo die Straße gebaut wird. Es ist schon gut sozusagen, dass man das Regieren delegieren kann. Aber es ist eben wichtig, dass repräsentative Demokratien bestimmte Qualitätskriterien einhalten. So. Und da ist es in der EU jetzt so, dass es gegenüber dem, was wir im Nationalstaat finden, noch ein paar Problemfelder gibt.
Welche?
Naja, also zum einen ist die Frage, dürfen wir die EU überhaupt mit einem Staat vergleichen? Wenn Sie einen konservativen Völkerrechtler fragen, sagt er dann auf keinen Fall. Ja. Die EU ist, man nennt das eine Politis sui generis, eine politische Einheit eigener Art.
Okay.
Dürfen Sie auf keinen Fall mit einem Staat vergleichen. Ich persönlich finde, man kann sagen, die EU ist ein politisches System, ja, so wie die Bundesrepublik Deutschland auch ein politisches System ist oder hat.
Mhm.
Ja. Sie hat die Wirkung, die ein politisches System hat, aber sie ist tatsächlich kein Staat. Sie besteht aus 28, also derzeit, wir nehmen das im Dezember 2019 auf, im Moment noch 28 Mitgliedstaaten, demnächst dann vielleicht 27.
Mhm.
So. Jetzt gibt es verschiedene Probleme, die ich wahrscheinlich nur kurz anreißen kann. Also es gibt ein Lager von Kollegen, die sagen, man kann die EU doch gar nicht demokratisieren, weil die Bürgerinnen und Bürger doch gar nicht genügend europäisches Bewusstsein haben dafür, um dann auch mitzumachen.
Ja, Bewusstsein muss ja wachsen.
Ja, genau. Ich halte es nicht für stichhaltig, weil wenn das das Argument wäre, dann hätten wir nirgendwo, in keinem Staat der Welt, Demokratie. Weil wenn Sie angucken, wann die Staaten demokratisiert wurden, war das nicht zu dem Zeitpunkt, als es schon ein großartiges demokratisches Bewusstsein gab oder eine demokratische Identität, ja, oder ganz zu schweigen von einer nationalen Identität.
Wir sind ja das auch noch nicht so lange Deutsche. Dann wären wir immer noch einzelne Fürstentümer.
Genau. Ja, vielen Dank, dass Sie das sagen. Wenn wir in Deutschland darauf gewartet hätten, hätten wir tatsächlich immer noch einzelne Fürstentümer. Also als Bismarck das Reich geeint hat, da haben die Bayern und die Preußen sich gehasst.
Ja.
So. Und wenn man sozusagen gewartet hätte, dass die Bayern und die Preußen sich erstmal einig sind und sagen, jawohl, jetzt lasst uns mal Demokratie in Deutschland zusammen machen, dann hätte das bis heute nicht funktioniert. Ja. Also deswegen halte ich das Argument nicht für stichhaltig. Und ich glaube, man kann das machen in der EU. Aber es gibt sozusagen einfach bestimmte Unterschiede zu dem, wie das auf nationaler Ebene organisiert ist. Ich fange mal damit an, dass die EU nicht alle Politikfelder reguliert. Das ist jetzt einerseits so gewollt. Man will gar nicht, dass die EU die Bildungspolitik reguliert.
Mhm.
Das bedeutet aber, dass das Europäische Parlament in dem Bereich auch keine Gesetze macht. Und das bedeutet sozusagen wieder, dass es an der Stelle auch keine Mitwirkung eines direkt legitimierten Parlaments gibt auf EU-Ebene, sondern nur in den Mitgliedstaaten.
Mhm.
Das macht diese ganze Veranstaltung unglaublich kompliziert. Und deswegen haben, glaube ich, auch viele Menschen manchmal das Gefühl, die EU regiert über meine Köpfe hinweg. Weil es tatsächlich schwierig ist zu verstehen, wer regiert überhaupt was.
Ja.
Ja. Und auch das ist ein Problem, weil natürlich sollte in einer repräsentativen Demokratie klar sein, wer über was entscheidet. Das sollte man sich wenigstens ungefähr vorstellen können. Und wenn Sie dafür aber erstmal ein Jurastudium abgeschlossen haben und wissen müssen, wie Sie die europäischen Verträge interpretieren, dann halte ich das schon für problematisch.
Ja.
Also ich mache im Augenblick ein Forschungsprojekt zur Steuerung der Finanzkrise.
Okay.
Ja, und ich brauche ein Forschungsprojekt. um zu verstehen, wer da was macht. Ja? Und ich stelle fest, dass die Experten in bestimmten Gremien, zum Beispiel zur Regulierung der Bankenunion und der Bankenaufsicht, tatsächlich teilweise gar nicht genau wissen, wie ihre Kompetenzen abgegrenzt sind von aber den die anderen Institutionen. Ja, das ist ja das Problem.
Ah, okay.
Ja? Das sozusagen ist das Problem, dass die EU ganz stark auf Experten setzt. Dagegen ist in gewissen Grenzen auch überhaupt gar nichts zu sagen. Aber wenn man dann sozusagen nirgendwo mehr die Instanz hat, die die Oberhoheit hat, ja, idealiter eine demokratisch legitimierte Instanz, dann wird es halt irgendwann auch kompliziert. Ja, also die EU ist sehr stark, also man kann schon sagen, sie hat expertokratische und technokratische Elemente. Relativ stark. Es ist ganz interessant zu sehen, aber dass das durchaus auch so wahrgenommen wird. Also ich habe mit vielen Leuten in der Europäischen Kommission gesprochen, die gesagt haben, ja, wir haben da auch Bauchschmerzen. Ja, die Europäische Kommission ist eines dieser Organe in Brüssel. Die ist, man kann sagen, es verkürzt ein bisschen, aber sie hat zentrale Funktionen einer Regierung der Europäischen Union. Ja, sie setzt die Politik der Union um, ja, so wie das eine Regierung im Nationalstaat auch tun würde. Es ist nicht ganz vergleichbar, aber so ungefähr. So. Naja, und dass sozusagen Menschen sich an diesen Dingen aufhängen und sagen, verstehe ich alles nicht, ich fühle sozusagen mich nicht beachtet, ich habe das Gefühl, meine Stimme zählt nicht, das ist nicht verwunderlich, aber so furchtbar viele Menschen sind es gar nicht. Also die Europäische Union hat in der Regel eine höhere Unterstützung bei Bürgerinnen und Bürgern, als die nationalstaatlichen Regierungen das haben. Mhm. Und zwar durchgängig, über die letzten 2, 3, 4 Jahrzehnte. Ja, also man kann sagen, Bürgerinnen und Bürger in der EU halten mehr von der EU und ihren Institutionen als von ihren nationalen Regierungen.
So. Was auch ein bisschen traurig ist, oder?
Ja, das ist auch ein bisschen traurig. Woher das nun wieder kommt, vermag ich Ihnen auch nicht zu sagen. Ja. Aber so ist das. Ja, deswegen sozusagen ist es tatsächlich wirklich ein Vorurteil, das so nicht stimmt.
Man hört die Gegner aber auch sehr laut. Also Brexit ist jetzt natürlich ein Beispiel, was in allen Medien war. Aber man hört ja auch hier in Deutschland immer wieder Stimmen, die gegen die EU sind. Und die fordern, dass wir aus einer EU austreten müssen, dass die EU auseinanderbricht.
Wer fordert denn das?
Na gut, jetzt in Deutschland vielleicht nicht, aber Brexit ist ja ein Beispiel, wo ein Staat genau...
Ja, also in Deutschland kenne ich niemanden, der es fordert. Mhm. In Großbritannien ja, da gab es die Brexit-Kampagne. Also vielleicht gucken wir uns kurz an, was da passiert ist beim Brexit. Es gab in Großbritannien schon immer so eine Art interne Opposition. Und das ist halt einfach ein bisschen schwierig. Man kann nicht sagen, ich will einem Club beitreten, aber eigentlich wäre ich trotzdem am liebsten draußen. Und außerdem möchte ich die Spielregeln nicht akzeptieren, sondern nur dann, wenn ich sie bestimmen darf. Ja, stellen Sie sich einfach vor, es wäre ein Fußballverein, das würde auch nicht so besonders lange gut gehen.
Ja.
Ja, also wenn sozusagen Ihre Tochter im Fußballverein wäre und die würde sagen, ich spiele aber nur dann mit, wenn ich Mannschaftskapitänin sein darf. Und außerdem ändern wir hier erstmal die Regeln. Ja, so. Sonst mache ich nicht mit, aber ich bleibe trotzdem Mitglied. Das ist schwierig. Das funktioniert nicht und das war so in etwa die Haltung der Briten. Dieses Zitat von Margaret Thatcher, ehemaliger britischer Premierministerin, I want my money back,
ja.
Die halt gesagt hat, ich zahle in die EU ein, ich will was aus der EU zurückbekommen. In Großbritannien ist dann von fast allen Regierungen und allen politischen Playern eine EU-Kritik, man kann schon fast sagen, gezüchtet und gepflegt worden. Ja, also wenn irgendwer an irgendwas schuld war, war es immer Brüssel.
Mhm.
In Frankreich finden sie das so ähnlich. Und das ist natürlich ungerecht, es ist auch gelogen. Weil wer ist Brüssel? Also wer hat die Entscheidung getroffen in der Europäischen Union? Sehr lange war das ausschließlich der Europäische Rat. Wer sitzt im Europäischen Rat? Die Minister der einzelnen Mitgliedstaaten sitzen im Europäischen Rat. Ja. Also wer hat die Gesetze gemacht, über die die Briten sich aufgeregt haben? Naja, die britischen Minister unter anderem, zusammen mit den deutschen und den französischen Ministern. Ja. Und es war noch sehr lange so, dass es das Einstimmigkeitsprinzip gab. Darüber haben wir vorher ja geredet.
Genau.
Ja? Das heißt, ohne das zustimmende Votum des britischen Ministers ging das Gesetz nicht durch. So. Jetzt ging der britische Minister aber trotzdem nach Hause und hat gesagt, die haben mich gezwungen, ich konnte nichts machen. Ja, ich meine, sozusagen, das ist natürlich, wie soll ich sagen, nicht so ganz ehrlich und geradlinig, um es zurückhaltend zu sagen. Ja? Also der sozusagen veralbert dann seine Wähler.
Ja.
Wenn er sagt, ich konnte nichts dafür, die Hand gehoben, die hat er ja doch. Ja? Und da wird einem nicht der Kopf abgeschlagen, wenn man dagegen stimmt. So. Ja, also es gab sozusagen eine kultivierte EU-Feindschaft und die hat dazu geführt, dass tatsächlich die Unterstützungsraten in der Bevölkerung auch gering waren. Ja, also es hat einfach sozusagen immer einen politischen Nutzen gehabt, wenn man in Großbritannien gegen die EU gewettert hat.
Ja.
Und darauf ist dann irgendwann vor 4, 5 Jahren David Cameron, der britische Premierminister der Konservativen, eingestiegen und hat aus wahltaktischen Gründen ein Referendum über den EU-Ausstieg versprochen, weil er unter Druck stand vom eigenen konservativen Lager. Cameron hat gar nicht geglaubt, dass das der Austritt sich durchsetzt. Da wurde er dann eines Besseren belehrt. Ja, und zwar, weil es diese Figur Nigel Farage gibt in Großbritannien, jetzt Vorsitzender der Brexit Party, vorher Vorsitzender der UK Independence Party. Der Nigel Farage hat eigentlich zwei politische Programme, sich selbst und den Brexit. Und zur Person Nigel Farage ist alles gesagt, wenn man sagt, nachdem das der Brexit beschlossen wurde im Referendum, hat er gesagt, so, jetzt ziehe ich mich zurück aus dem politischen Leben.
Wir haben die Entscheidung, macht ihr mal.
Genau. David Cameron hat sich aber auch zurückgezogen. Also alle die, die den Karren in den Dreck gefahren haben, haben gesagt, oh, jetzt ist der Karren im Dreck, dann möchten wir jetzt aber nicht den Karren aus dem Dreck ziehen.
Ja.
Und dann kam Theresa May ans Ruder, die das auszubaden hatte. Ich weiß nicht so wirklich, warum sie das sich so lange angetan hat. Sie hat sich das, glaube ich, zu lange angetan. Und jetzt im Dezember 2019 sind wir ganz kurz vor den britischen Wahlen. Ja, ich habe eben auch gesagt, schade, dass ich die nicht einbeziehen kann in die Analyse. Mhm. Nach den letzten Umfragen sieht das so aus, als würden eher die Konservativen gewinnen und dann gibt es auch den Brexit.
Ja.
In dem unwahrscheinlichen Szenario, dass die Konservativen nicht gewinnen würden, glaube ich, gäbe es vielleicht sogar eine Chance, dass der Brexit nicht stattfindet. Ja, weil tatsächlich eine ganze Reihe von Briten festgestellt haben, dass sie so glücklich damit gar nicht sind. Ja? Es sind eine ganze Reihe von Briten nicht zur Wahl gegangen, weil sie dachten, es ist eh alles entschieden, wir bleiben sowieso in der EU. Insbesondere junge Leute,
ja,
die dann festgestellt haben, oh Mist, wir treten jetzt aus. Ja? Das hat gravierende Konsequenzen. Also die Freizügigkeit wird möglicherweise eingeschränkt in der EU. Es wird keine Wissenschaftsförderung geben mehr für Großbritannien. Also diese ganzen Wohlstandseffekte, über die ich vorhin gesprochen habe, die wird Großbritannien natürlich nicht mehr haben.
Ja.
Ja? Und das ist das Fatale, es wird am härtesten dort treffen, wo die Brexit-Befürworter sitzen. Also in den eher strukturschwachen Regionen, dort sozusagen, wo man sowieso schon abgehängt ist, weil da wird man noch mehr abgehängt. Mhm. Also nach London werden weiter Flüge gehen. Ja? Und die Investmentbanker in London, die ziehen eben um nach Frankfurt oder nach Paris. Die haben das Problem nicht.
Genau.
Aber in den ehemaligen Bergbauregionen im Norden von Großbritannien gibt es dann vielleicht Versorgungsengpässe. Also ich glaube tatsächlich, dass damit zu rechnen ist. Gibt dafür auch Szenarien, weil es einfach riesige Schlangen gibt an Zollkontrollen und so weiter. Also zumindest, wenn es noch irgendwie zu einem ungeordneten Brexit kommen würde, wäre das ein Problem. Ja. Mhm. So, und deswegen glaube ich, dass das zu kurz gedacht ist. Es gibt auch Szenarien, die von Rezession beinahe sprechen in Großbritannien als Folge des Brexit. Also ich glaube, es wird den Briten in der Gesamtheit relativ wenig bringen, ja. Es war halt ein billiger Sieg, so, für Cameron und für Farage. Und der hat ihnen nicht mal was genutzt, weil sie danach ja zurückgetreten sind.
Könnte so ein Szenario wie der Brexit dazu führen, dass die EU an sich auseinanderbricht?
Nö, das hätten wir schon gehabt. Also den Brexit diskutieren wir jetzt seit 3 Jahren rauf und runter. Ich glaube, dass das, was wir seit 3 Jahren rauf und runter diskutieren, eher dazu beiträgt, dass alle anderen sich das sehr, sehr gut überlegen werden, ja. Also, weil was ist passiert? Eine knappe Mehrheit von, ich glaube, es waren um die 51-52%, hat für den Brexit entschieden. Das waren alle die irgendwie gegen die EU waren. So, und dann musste man sich politisch im Parlament darauf einigen, was machen wir denn jetzt damit?
Und das haben sie nicht geschafft.
Genau, das haben sie nicht geschafft. Weil alle Brexit-Befürworter sich hätten einig werden müssen und das war nicht möglich. Ja? Mhm. Mit Ja gestimmt für den Brexit haben die Befürworter eines harten Brexit, die Befürworter eines weichen Brexit und vielleicht sozusagen jemand, der einfach nur mal seine Unzufriedenheit ausdrücken wollte. Die mussten sich aber jetzt auf einen Austrittsplan einigen.
Und sie hatten ja kein Vorbild, an dem sie sich orientieren konnten, weil das hat noch niemand gemacht.
Genau. Also ich glaube, dass sozusagen die Motivation einer Marine Le Pen oder einer deutschen AfD, sowas auch mal zu versuchen im eigenen Land, ziemlich gering sein dürfte. Und ich würde es auch keiner rechtspopulistischen Partei empfehlen, das zu argumentieren, weil die grundsätzliche Unterstützung für Mitgliedschaft in der EU, die ist sehr, sehr hoch in der Bevölkerung. Also ich halte das nicht für ein Thema, mit dem sie wirklich Wahlen gewinnen können, wenn sie das wollen, den Ausstieg aus der EU. Ich glaube, den Ausstieg aus der EU, den will keiner. Mhm. Ja? Und rechtspopulistische Parteien sind ja sehr geschickt, ihre Strategien anzupassen, dem, was sie glauben, womit man gewinnt. Die werden kein Thema nehmen, von dem sie wissen, dass es ein Verliererthema ist.
Aber sie achten ja schon sehr auf diese nationalen Aspekte, mit denen sie werben. Es ist immer wieder das Wir-Gefühl aus dem großen Gefüge rausnehmen und in das Kleine zurück. Das sehen wir in Deutschland bei den AfD-Argumentationen genauso wie wir das teilweise in der Türkei sehen, wie wir das in Amerika sehen.
Ja, das AfD-Wir ist aber nur das AfD-Wir. Mhm. Das ist der weiße deutsche mittelalte Mann.
Ja.
Alles andere hat Schwierigkeiten, beim AfD-Wir vorzukommen.
Mhm. Das ist nicht der europäische Mann.
Nee, es ist auch nicht der europäische Mann, wobei die AfD ja zum Beispiel mit dem französischen Front National zusammenarbeitet, in einer Fraktion im Europäischen Parlament. Und die Rechtspopulisten sagen ja schon, sie wollen ein Europa der Nationen.
Mhm.
Ja. Jetzt sage ich Ihnen als Sozialwissenschaftlerin, dass es Nationen objektiv sowieso nicht gibt, sondern nur als vorgestellte Gemeinschaften.
Ja.
Fordern kann man das trotzdem natürlich. Es ist ja sozusagen keine Politik des, ja, wie soll ich sagen? Also, die Rechtspopulisten konstruieren ja sogar in den eigenen Nationalstaaten Abgrenzungen, das will ich damit sagen.
Mhm.
Ja, es geht ja nicht darum, Italien den Italienern, auch wenn das Herr Salvini sagt,
ja,
sondern es geht darum, Italien bestimmten Italienern zu geben, von denen Herr Salvini findet, dass es die richtigen Italiener sind.
Ja. Ja.
Also wenn Sie den Herrn Gauland fragen, der hat ja dieses wirklich beleidigende Zitat von linksgrün versifft, und Herr Meuthen ist es, glaube ich, gebracht, womit er alles meint, was bei sich in der SPD befindet oder links von der SPD steht, seiner Wahrnehmung nach. Das ist wirklich beleidigend gegenüber dem politischen Gegner gegenüber. Und ich glaube nicht, dass sie die in das deutsche Wir einbeziehen. Ja, das soll sozusagen, glaube ich, schon heißen, wir finden nicht, dass die zu uns dazugehören. Und dann, sage ich jetzt mal ein bisschen ironisch, wird es natürlich schwierig. Ja? Also wenn Sie sämtliche Wähler der SPD, der Grünen und der Linkspartei auch nicht mehr zum deutschen Wir zählen, dann wird es eng. Ja?
Ja.
Und deswegen sind das polemisierende populistische Zuspitzungen, aber natürlich eignet sich die ganz gut dazu. Das ist natürlich richtig.
Mhm. Okay. Wollen wir nochmal darüber sprechen, was Sie denn als Wissenschaftlerin in diesem Bereich jetzt machen? Sie haben uns unglaublich viel erklärt, wie die EU entstanden ist und wie die Situation momentan ist. Welche Aufgabe haben Sie als Forscherin, dazu beizutragen, dass die EU Bestand hat oder dass wir sie besser verstehen?
Naja, also meine Aufgabe ist schon, dazu beizutragen, dass Menschen die EU besser verstehen, so würde ich das definieren.
Mhm.
Ja. Sie hatten mich eingangs gefragt, was ein Jean Monnet Chair ist.
Ja, genau.
Das ist eigentlich eine Auszeichnung der Europäischen Union für exzellente Europaforscher und Forscherinnen. Ich mache Europaforschung, seit ich angefangen habe mit meiner Promotion. Und es gibt Geldmittel dafür und es gibt ein Arbeitsprogramm. Also es gibt sozusagen kleinere Geldmittel, weil das Arbeitsprogramm muss man ja auch umsetzen. Sind die sogenannten Drittmittel, auf die wir alle angewiesen sind als Forscher.
Mhm.
Also man kann sagen, ich bekomme sozusagen so einen kleinen Zuschuss, um sowas wie eine Tagung organisieren zu können, was man ansonsten nicht so ohne weiteres kann. Ich werde auch eine Vortragsreihe organisieren in diesem Rahmen, solche Sachen. Dann müssen sie ja Leuten Reisekosten zahlen und so weiter. Und das sind Mittel, die Hochschulen nicht standardmäßig in ihrem Etat vorsehen. So, und ich habe so ein kleines Programm eben zusammengestellt und eingeworben, wo ich jetzt einige Tagungen und Diskussionsveranstaltungen mit diesem Geld finanzieren kann. Das ist wirklich relativ wenig. Also es gibt 50.000 Euro für 3 Jahre.
Mhm.
Das heißt, das sind ungefähr ein Zuschuss. Das sind ungefähr 17.000 Euro pro Jahr.
Ja.
Wenn Sie wissen, dass eine große internationale Tagung 10.000, 12.000 Euro kostet, dann sehen Sie, dass das Geld relativ schnell alle ist. Ja? Mhm. Und das Geld habe ich ansonsten nicht mal eben so in meiner Portokasse an der Universität liegen, um so eine Tagung zu organisieren. Das muss man einwerben, ja, so ein Drittmittel, das muss von außerhalb kommen. So, und das Thema dieses Projektes ist eines, was so ein bisschen sich durchgezogen hat durch unser Gespräch. Das Projekt heißt Bridging the Gap Between the EU and its Citizens.
Mhm.
Es geht genau um die Frage, was denn die Gründe sind, warum Menschen sich der EU entfremdet fühlen. Und das will ich erforschen, das will ich zusammen mit meinen Studierenden erforschen,
okay,
in Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern. Ja.
Das heißt, wir werden das hier in Fulda auch direkt mitbekommen können und mitdiskutieren können?
Ja, müssen wir mal gucken. Also wir machen Fokusgruppendiskussionen. Das ist eigentlich ein Erhebungsinstrument der empirischen Sozialforschung. Also da müssten wir was machen wie das, was wir jetzt eigentlich hier in diesem Labor machen. Wir sitzen ja gerade vor einem Mikrofon.
Ja.
Also wir machen eine Diskussionsveranstaltung mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, die wir aufzeichnen und hinterher auswerten.
Das klingt hochspannend.
Ja, die Idee ist tatsächlich sozusagen, die Leute zu fragen, was stört euch denn, was stört sie denn an der Europäischen Union? Wie könnte sie demokratischer werden? Was gefällt ihnen an der Europäischen Union? Also um gewissen Unbehagen, also dass es definitiv gibt, auf die Spur zu kommen. Ja, und aber auch um diesen Paradoxen, Paradoxe auf die Spur zu kommen, diesen paradoxen Situationen, dass wir eine relativ hohe Unterstützung haben, dass Menschen sagen, jawohl, wir wollen Mitglied sein der EU in der Mehrheit, aber trotzdem sagen, bestimmte Dinge stören uns. Ja? Und es ist übrigens völlig legitim, in demokratischen Systemen zu sagen, bestimmte Dinge stören uns. Das muss erlaubt sein.
Ja.
Ja? Also wenn ich meinen Kindern den Unterschied zwischen der Türkei und Deutschland erkläre, dann sage ich ihnen immer, dass man in Deutschland sich mit einem Transparent auf die Straße stellen kann, auf der steht, ich finde die Kanzlerin doof. Ja? Und in der Türkei würden sie dafür im Gefängnis landen, möglicherweise. Das sozusagen ist genau der Unterschied. Und der Unterschied ist auch, dass alle Kanzlerinnen und Kanzler der Bundesrepublik Deutschland dieses Recht verteidigt hätten. Also nehme ich jedenfalls an. Ja?
Ja.
Anders als der jetzige Präsident der Türkei. So. Und insofern muss das erlaubt sein. Natürlich ist es erlaubt, die EU zu kritisieren. Ist es auch erlaubt zu sagen, ich finde, mein Land sollte aus der EU aussteigen. Ja? Darum geht es gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir herausfinden wollen, warum Menschen sozusagen oder an welchen Punkten sie kritisch sind. Sagen wir es vielleicht eher so, weil darüber wissen wir relativ wenig.
Und was wollen Sie mit dem Ergebnis machen?
Naja, das Ergebnis werde ich diskutieren auf wissenschaftlichen Veranstaltungen, Konferenzen. Und es wird am Ende, das steht im Arbeitsprogramm, auch eine Handreichung geben. Also sozusagen so eine Art Ergebnisbroschüre an diejenigen, die mit Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Also wir geben das Ergebnis an die Europäische Kommission weiter. Was die dann hinterher damit machen, weiß man nicht immer so genau. Aber die reden tatsächlich mit uns. Also wir waren neulich in Brüssel zum Treffen der Jean Monnet-Forscher. Also wir werden regelmäßig eingeladen. Die EU-Kommission will schon wissen, was wir forschen sozusagen in ihrem Namen.
Das ist ja auch sinnvoll, wenn Sie über die EU forschen.
Ja, das ist ganz klug. Genau, ja. Also ist man ganz klug, dieses Wissen sozusagen ja, abzugreifen und für sich zu nutzen.
Okay, das heißt, das, was Sie erforschen, das kommt auch wirklich bei den Leuten an, die dann Entscheidungen wieder treffen und dann wieder zurückspiegeln können. Und auf andere Ebene auch wieder bei uns als Bürgern, die wir zum einen durch solche Diskussionen mitmachen können bei Forschung und zum anderen auch wieder zurückgespiegelt bekommen, wie sieht die Situation eigentlich wirklich aus? Also bin ich allein mit meiner Meinung oder sind da noch ganz viele andere und woher kommen diese Meinungen vielleicht, wo denke ich auch falsch und wo müsste ich mir neues Wissen aneignen oder mehr Wissen aneignen?
Also Wissen ist grundsätzlich immer gut. Ja, demokratisches Wissen ist gut, ist wichtig. Das habe ich ja vorhin gesagt, man sollte eine Idee haben davon, wie Demokratie funktioniert. Das ist auch schon auch so eine Idee, dass Leute mehr Wissen bekommen, dass sie sich eher zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Also das wäre schon auch ein Ziel. Und ja, ich spiegle das wieder, ich gebe das rein in die Europäische Kommission. Inwieweit die mir zuhören oder nicht zuhören, ist immer so eine Frage. Ja, aber ich kann sagen, die reden tatsächlich wirklich häufig mit unser einem, also mit Wissenschaftlern. Ich bin schon einige Male eingeladen worden als Expertin zu diesen Fragen von Bürgernähe und eben und so weiter. Also die hören sich das zumindest an und das ist ja schon mal gut. Ja, inwieweit es dann wirklich einen Entscheidungsprozess beeinflusst, das weiß man nicht. Das ist Politikberatung. Aber man muss auch sagen, dass die Entscheidungen dann tatsächlich in den repräsentativen Institutionen getroffen werden müssen. Ja, also im Europäischen Parlament und im Rat und eigentlich nicht in der Kommission.
Wie sind Sie da hingekommen, wo Sie jetzt sind? Wollten Sie schon immer EU-Forscherin werden?
Nee, ich wollte nicht. Ich wollte Erzieherin werden, als ich im Kindergarten war. Dann wollte ich Lehrerin werden, als ich in der Grundschule war. Dann wusste ich nicht mehr so richtig, was ich werden wollte. Dachte eine Zeit lang, ich werde Journalistin. Und dann habe ich festgestellt, dass mich die Wissenschaft interessiert. Und dann dachte ich, ich möchte gerne Professorin werden. Und dann stellte ich fest, nein, das musste ich nicht mehr feststellen, das wusste ich schon, dass das ein anspruchsvoller Weg ist, Professorin zu werden. Also das ist in Deutschland ein Weg, der leider nicht so einfach zu gehen ist, wie das in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Das hängt damit zusammen, dass man tatsächlich eine unbefristete Stelle in der Wissenschaft erst bekommt in Deutschland, wenn man als Professorin berufen ist. Manchmal sogar nicht mal dann. Vorher hat man nur befristete Stellen. Und das ist schon anstrengend. Ja? Also da muss man... Das muss man in Kauf nehmen, mindestens. Ja, also ich glaube, wirklich gut finden wird es niemand, aber man muss es in Kauf nehmen. Das ist auch nicht gut. Das System steht immer wieder in der Kritik.
Ja.
Wir wissen auch, dass wir viel gutes akademisches Potenzial, viele gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verlieren auf dem Weg. Übrigens vor allen Dingen Wissenschaftlerinnen, weil die eher sagen, ich tue mir das nicht an. Aber das hat große Beharrungskräfte, das deutsche System.
Und dann sind Sie EU-Forscherin geworden.
Ja, das hat sich auch so ergeben. Ich bin übrigens nicht nur EU-Forscherin, ich bin auch Demokratieforscherin und vergleichende Politikwissenschaftlerin. Man fasst das zusammen meistens heute unter Regieren in Mehrebenensystemen. Ja, so kann man mein Feld umschreiben. Also ich würde glaube ich, die Demokratie hinzufügen. Also Regieren und Demokratie in mehr Ebenensystemen. Woher das kommt, gute Frage. Also es hat sicherlich damit zu tun, dass ich Erasmus-Studentin gewesen bin, die EU sozusagen selbst sehr positiv erfahren habe und eine große Sympathie für diese europäische Idee habe, die ich eingangs versucht habe zu skizzieren. Und dass es einfach sehr spannende, finde ich, wissenschaftliche Fragen gibt, zu behandeln in diesem Feld, die sich in der Nationalstaat so nicht stellen. Ja. Also ich arbeite auch nicht nur über die EU, ich habe mich auch mit dem Konzept der Legitimität beispielsweise beschäftigt. Das lässt sich dann wiederum auf die EU anwenden. Aber ich forsche nicht rein mit einem EU-Fokus, ja, sondern ich forsche wirklich sozusagen an dieser Schnittstelle zwischen der EU und der Demokratie.
Gibt es noch eine Frage, die Sie gerne beantworten möchten im Laufe Ihrer wissenschaftlichen Karriere?
Eine, haha. Naja, ich bin sehr gespannt, was jetzt in diesem Projekt rauskommt. Mhm. Ich sitze zusammen mit meinen Mitarbeiterinnen an verschiedenen anderen Forschungsanträgen. Auch das ist immer so ein bisschen das Leiden. Also wir müssen noch einen Drittmittelgeber finden, der das finanziert. Das wird sicherlich klappen, aber im Vorhinein wissen Sie nicht, welches Projekt wo wie finanziert wird. Und da muss man auch ein bisschen einen langen Atem mitbringen.
Ja.
Und wenn ich die Fragen beantworten kann, die ich in den Projekten stelle, dann bin ich irgendwie ganz zufrieden. Also ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht, die Dinge sich auch ein Stück weit entwickeln zu lassen. Es ist schwierig zu sagen, ich habe den Plan und in 10 Jahren will ich die Frage beantworten. Es ist wissenschaftliche Erkenntnis und die entwickelt sich, die muss sich entwickeln.
Frau Wiesner, herzlich willkommen zurück bei uns im Podcast. Wir haben uns vor fast einem Jahr inzwischen über die Brexit-Situation unterhalten. Wir haben uns jetzt getroffen, um da nochmal drauf zu schauen. Wie schätzen Sie die Situation heute ein? Der Brexit ist durch oder passiert da noch was?
Meines Erachtens ist der Brexit rum, auch wenn er noch nicht stattgefunden hat. Also es wird aller Voraussicht nach einen harten Brexit geben. Es gibt da keine Fortschritte in den Verhandlungen. Und ich glaube aber, es ist was sehr Interessantes passiert. Es ist nämlich so, dass die Europäische Union andere, sehr viel konkretere Probleme hat. Die Covid-Pandemie. Die Frage, was das für schädliche wirtschaftliche und soziale Folgen in Europa hat. Und wir haben ein Thema, das damit seit März gesetzt ist. Was ja nicht zuletzt auch der Grund ist, dass wir sozusagen heute jetzt wieder reden. Und meine Wahrnehmung ist, dass diese Brexit-Verhandlungen dadurch ganz stark sekundär oder tertiär Thema geworden sind. Also sie stehen sozusagen nicht mehr vorne. Und ich glaube, da ist es auch, es ist rum. Also es ist ausverhandelt. Es gibt nichts mehr zu sagen. Und tatsächlich wird sich auch mit einigen Monaten Abstand meine Diagnose mit Blick auf den Brexit nicht verändern. Denn es ist nicht anders, als es Ende 2019 war. Wir haben keinen Austrittsvertrag. Wir wissen nur, dass wir jetzt wahrscheinlich ohne Austrittsvertrag in diesen Brexit gehen werden. Aber im Prinzip ist es unverändert so, wie es gewesen ist. Und ich glaube, dass die Brüsseler Akteure wahrscheinlich einfach nur froh sind, wenn sie diesen Klotz vom Bein haben.
Welche Konsequenzen wird dieser Brexit denn jetzt für Europa haben? Also wir haben ja noch die Diskussion mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland. Es gibt erste Überlegungen, ob Schottland ein zweites Referendum macht. Für wie wahrscheinlich halten Sie diese Entwicklungen und Überlegungen?
Ich halte das alles für nicht besonders wahrscheinlich. Was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass das mit der Grenze in Nordirland wirklich Ärger machen wird. Mhm. Also das wird wirklich unangenehm, weil die Briten werden nicht glücklich sein mit den Konsequenzen, die das hat. Und ich glaube, das ist der einzige Punkt, an dem so ein bisschen Bewegung in den Verhandlungen war, dass man nämlich überlegt, ob man nicht doch sozusagen dafür ein spezifisches Grenzhandelsabkommen machen kann oder nicht. Aber sogar da hat es gehakt an diesen Stellen. Also ich sehe das so. Und es gibt aber Kolleginnen und Kollegen von mir, die sehen das anders. Ich habe letzte Woche Donnerstag in einer anderen Diskussion mit einem Kollegen darüber diskutiert und der hat widersprochen und sagte, nein, das ist noch gar nicht rum. Ich denke aber, das wissen jetzt alle. Ja. Also es wird unangenehme Konsequenzen geben. Irgendwer wird sich sehr ärgern über das, was an dieser Grenze passiert. Und das wird sozusagen entweder die britische Seite sein oder es wird die irische Seite sein. Die EU wird darauf bestehen, dass man die Grenze offen hält. Die Briten werden möglicherweise das anders sehen. Also ich glaube, es kann Ihnen niemand sozusagen fundiert sagen, was tatsächlich genau passieren wird. Denn es ist so ein bisschen wie mit der Frage, was passiert am 20. Januar und wird Donald Trump das Weiße Haus verlassen? Das werden wir am 20. Januar wissen, ja. Ob der da bleibt, ob der sich raustragen lässt, ob er am 19. Januar mit stolz gehobenem Haupt geht. Also wer mag denn das prognostizieren? Und ungefähr so ist es mit der Grenze in Nordirland. Also vielleicht überlegt sich Boris Johnson am 31.12. um 21.11 Uhr noch, dass das so nicht möchte. Das ist wirklich ganz, ganz schwer zu prognostizieren, weil diese ganzen Brexit-Verhandlungen sich allen Kriterien der Logik und des rationalen Handels ein ganzes Stück weit auch entzogen haben. Also die Antwort ist, tut mir leid, aber ich weiß es einfach nicht. Ja, ich weiß einfach nicht, was es bedeuten wird. Ich denke aber, es ist schon klar, dass es bedeutet, dass Großbritannien sich selbst rausgeschossen hat. Also die haben sich selbst ins Ausgeschossen. Es möchte sich auch niemand mehr mit denen beschäftigen. Die haben 4 Jahre lang Europa aufgehalten. Europa hat jetzt andere Sorgen. Und jetzt verhandelt das jemand noch zu Ende. Niemand glaubt mehr, dass es noch ein Ergebnis geben wird. Und ich bleibe dabei, also die Folgen, die müssen im Wesentlichen die Briten aufbauen. Und das hatte ich ja, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, schon gesagt. Es werden vor allen Dingen diejenigen leider ausbaden müssen, die für den Brexit bestimmt gestimmt haben, weil die in den ökonomisch abgehängten Regionen leben.
Ja, Sie sagen schon sehr richtig, Europa hat gerade ganz andere Probleme. Wir stecken mitten in einer Pandemie. Wie sehen Sie die Entwicklung gerade aus der Perspektive Ihrer Wissenschaft? Was passiert in dieser Pandemie und könnte das dafür sorgen, dass Europa ins Wanken kommt?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich sehe 2 gegenläufige Tendenzen und das ist tatsächlich viel spannender und viel einschlägiger für die Frage, worum geht es denn in der Europäischen Union gerade als der Brexit, meines Erachtens. Also wir haben ein Europa, das gebeutelt ist von einer Finanzkrise. Die hatten wir gerade so eben überstanden und dann kam eine Pandemie. Die Pandemie traf vor allen Dingen in Südeuropa auf Gesundheitssysteme, die klein gespart worden sind. Ich will nicht sagen kaputt gespart worden sind, aber klein gespart worden sind. Das ist insbesondere in Italien und in Spanien der Fall. Also man hat unter den Austeritätsbedingungen ganz stark gespart im Sozialsystem und eben auch im Gesundheitssystem. So, jetzt stellt man fest, es gibt ein riesengroßes Problem, die Folgen der Pandemie zu bewältigen, weil es schlichtweg nicht genügend Krankenhausbettenkapazitäten gibt. Und das hat massive soziale Verwerfungen zur Folge gehabt, insbesondere in Südeuropa, das am stärksten von der Pandemie betroffen ist. So. Interessant finde ich jetzt, dass die Europäische Union, und zwar insbesondere der Europäische Rat, also das Gremium der Staats- und Regierungschefs, verstanden hat, dass man jetzt tatsächlich gegensteuern muss. Also dass es sozusagen ein Moment ist, aktiv zu werden. Und sie haben verschiedene Corona-Hilfspakete aufgesetzt. Und es werden zum ersten Mal tatsächlich Anleihen begeben auf die Europäische Union. Das heißt, die Europäische Union darf sich zum ersten Mal selbst Geld leihen, so wie das sonst normalerweise nur Staaten dürfen. Und dieses Paket ist auch nicht an solche Bedingungen gekoppelt, wie das die Staatshilfen in der Finanzkrise gewesen sind. Also wir haben, wenn Sie so wollen, eine riesige Solidaritätsanstrengung, die federführend von Deutschland und Frankreich ins Werk gesetzt worden ist. Und es ist dringend nötig, dass das kommt und dass das Geld abfließt. Und was aber gerade passiert, ist etwas anderes, und das ist das zweite große Problem, das die Europäische Union hat, meines Erachtens. Wir sehen, dass Polen und Ungarn, also die Staaten, die Rechtsstaatlichkeitskriterien nicht einhalten, die auf dem Weg zu autoritären Systemen sind, was sie eigentlich nicht dürfen, weil die EU-Verträge das verbieten für Mitglieder der Europäischen Union. Wir sehen gerade, dass diese Staaten das Hilfspaket blockieren. Das heißt, sie haben, wir Politikwissenschaftler nennen das einen Trade-off, den die konstruieren, also im Prinzip sozusagen so eine Verhandlungssituation. Wir blockieren dann das Geld nicht mehr, wenn ihr uns erlaubt, unsere Demokratie abzubauen. Und das kann meines Erachtens die EU nicht tolerieren. Ich glaube, das wird sie auch nicht. Das Europäische Parlament hat auch schon gesagt, es wird nicht zustimmen, wenn der Rechtsstaatsmechanismus nicht drin ist, sozusagen in dem Gesamtpaket. Aber da haben wir im Moment noch keine Lösung. Und das wäre tatsächlich sehr gefährlich. Also wenn da jetzt jemand einknickt, Frau von der Leyen oder irgendwer, und sagt, okay, gut, dann vergesst den Rechtsstaat. Hauptsache, wir haben das Corona-Paket. Das wäre tatsächlich wirklich gefährlich.
Dann wäre Europa von den eigenen Mitgliedern erpressbar.
Europa ist schon immer von den eigenen Mitgliedern erpressbar gewesen, weil sie haben ein Entscheidungssystem, in dem es Einstimmigkeit gibt in den zentralen Politikbereichen. Das heißt, wenn einer nicht mitspielt, ist Europa immer erpressbar. Es gab eine sogenannte Krise des leeren Stuhls. In den 60er Jahren, da ist ein französischer Staatspräsident namens Charles de Gaulle einfach nicht mehr gekommen. Der ist nicht erschienen. So, es gab aber Einstimmigkeit als Bedingung, überhaupt Entscheidungen zu treffen und handlungsfähig zu sein. Ja, wenn dann einer gefehlt hat, dann war die EU nicht handlungsfähig. Das ging eine ganze Weile so. Ja, Großbritannien hat die EU lange Zeit erpresst auf diese Art und Weise. Deswegen ist man irgendwann im Rat vom Prinzip der Einstimmigkeit zum Prinzip der Mehrheitsentscheidung übergegangen, um zu sagen, na, wenn einer oder zwei uns erpressen wollen, und dann lassen wir uns eben nicht erpressen. Dann werden wir eben mit Mehrheit entscheiden. Das ist übrigens auch der Ausweg für die jetzige Krise, denn man kann diesen Rechtsstaatsmechanismus und den Haushalt entkoppeln. Und man kann das tatsächlich den Haushalt nicht, aber den Rechtsstaatsmechanismus, den kann man mit qualifizierter Mehrheit im Rat entscheiden. Zumindest ist das die Darstellung, die ich gelesen habe und die auch von Teilen des Europäischen Parlaments vertreten wird. Also ich denke, es wird eine Lösung geben, so rum oder so rum. Man wird dann eben einfach, wenn Polen und Ungarn jetzt nicht zustimmen, die beiden Teile trennen. Und ich glaube sozusagen, der Druck, der da gemacht wird, der muss sein. Weil Ungarn hat derzeit, ich gucke mir das mit meinen Studierenden regelmäßig an, nur noch 70 von 100 Punkten bei Freedom House. Freedom House ist ein Indikator für die Messung bürgerlicher und demokratischer Freiheitsrechte. Damit ist Ungarn nicht mehr unter den freien Ländern gelistet. Und das ist aber ein eklatanter Bruch mit den Prinzipien der Europäischen Union. Ja. Also wenn wir sozusagen zurückblicken auf das, was 2020 passiert ist, dann würde ich sagen, Corona hat die EU verändert. Corona hat die Chance, die EU zu mehr Solidarität und mehr Zusammenhalt eigentlich zu verändern. Und das würde ich sehr positiv werten, weil der fehlende Zusammenhalt ein Problem der EU ist. Und ich gehe jetzt sogar noch ein bisschen weiter. Also das ist in Deutschland nicht unbedingt so en vogue, aber ich persönlich bin ganz froh, dass wir diese Briten dann endlich los sind und dass sozusagen niemand mehr versucht, diesen Brexit rückgängig zu machen, weil die sind genauso Spielverderber und Erpresser, wie das Polen und Ungarn gewesen sind. Und es ist vielleicht gar nicht schädlich, wenn ein Staat weniger dabei ist, der den anderen permanent in irgendeiner Form die Pistole auf die Brust setzt. Das ist jetzt sicherlich keine Mehrheitsmeinung in der deutschen Europaforschung und schon gar nicht in der deutschen Europapolitik. Aber ich glaube, das ist eine Schlussfolgerung, zu der man kommt, wenn man relativ nüchtern auf die EU guckt, ja, und sozusagen sich anguckt und sich fragt, wie viel divergierende Meinungen, wie viel abweichende Meinungen, wie viele Erpressungsversuche verkraftet denn die EU? Das ist wahrscheinlich nicht schädlich, weil sich auch Großbritannien dann gerne sozusagen mehr mit Polen oder Ungarn zusammengetan an diesen Stellen. Und insofern, wenn Sie so wollen, ist diese Front jetzt geschwächt.
Ja, sehr interessant. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren noch entwickelt. Welche Rolle übernimmt denn die Wissenschaft dabei? Was ist Ihre Aufgabe als Wissenschaftlerin?
Wir erklären ganz viel. Und ja. Ich werde ganz oft angefragt, das zu erklären. Tatsächlich haben die Anfragen zum Brexit auch nachgelassen. Also das zwar war 2017, 18 relativ stark, dass ich erklären sollte, was da dann überhaupt passiert ist. Das ist weniger geworden. Und was ich viel erkläre, ist, was ist europäische Identität? Das ist mein Forschungsgebiet, ein zentrales Forschungsgebiet, darüber habe ich mich habilitiert. Und das muss man wirklich den Menschen erklären. Also woher kommt denn der Zusammenhalt in der Europäischen Union? Worauf baut es denn auf? Woran hängt es denn? Das sind ja auch die Themen gewesen, über die wir jetzt zusammen gesprochen haben. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass es tatsächlich ein positives Interesse gibt an der Frage, was hält denn Europa zusammen? Also woran fehlt es denn? Wie ist es denn mit der Demokratie? Was brauchen wir denn, damit Europa zusammengehalten werden kann? Und das ist tatsächlich, und das finde ich sehr gut, auch die Frage des sozialen Zusammenhalts, die Leute interessiert. Ja, also man versteht, dass eine Europäische Union mit ganz riesengroßen sozialen Unterschieden, ja, mit sozusagen eklatanten Diskrepanzen von Arm und Reich, Nord und Süd und so weiter und so fort, dass das irgendwie Instabilitäten verursacht. Und das ist eine gute Entwicklung, dass das so ist, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass man sich das nicht leisten kann und dass man sich das möglicherweise auch nicht leisten möchte. Also das ist was ganz Wichtiges, was die Europäische Union zusammenhalten wird, dass das so ist. Etwas, wozu ich angefangen habe, mich zu äußern, aber selten angefragt werde, ist die Situation im Mittelmeer. Mhm. Und das ist sowas, was ich gerne als wichtigen Punkt noch machen würde zum Abschluss dieses Podcasts. Und das halte ich nämlich für das zweite brennende Problem der EU, neben der Frage, wie geht man mit der Pandemie um. Also mit der Pandemie, das finde ich, hat die EU relativ professionell gelöst. Sie versucht aktiv zu werden, sie versucht die Folgen abzufangen. Sie wird jetzt umgehen müssen mit diesem Trade-off zwischen Rechtsstaatsmechanismus und Hilfen. Aber da bin ich relativ positiv, dass sie das schaffen wird. Und wenn das so ist, dann wird es die EU stärken und nicht schwächen. Was aber die EU wirklich massiv schwächt, ist, dass wir im Mittelmeer einen eklatanten Grundsatzkonflikt haben. Also wir haben eine Europäische Union, die beruft sich auf eine Grundrechtscharta, deren Artikel 1 der gleiche ist wie der des Grundgesetzes. Da steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was im Mittelmeer passiert hat mit der Menschenwürde, nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Also wir reden wirklich von ganz, ganz elementaren Versagen, Staatsversagen, EU-Versagen. Man lässt es die Staaten, die Anrainerstaaten des Mittelmeers ausbaden, Italien, Spanien, Griechenland. Und weil die EU nicht in der Lage ist, und da haben wir auch wieder unsere Freunde aus Polen und Ungarn an vorderster Front, die EU ist nicht in der Lage, einen gemeinsamen Regulierungsmechanismus zu finden. Und deswegen, vor allen Dingen deswegen, sitzen die Menschen in Griechenland und Spanien und Italien unter den Bedingungen, unter denen sie da sitzen. Und deswegen lässt man auch, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so hart sage, aber man lässt Menschen ertrinken im Mittelmeer. Ja? Das ist überhaupt gar keine einfache Frage. Was ich damit nicht sagen möchte, weil ich jetzt gar nicht sagen kann, ist, dass man Europas Grenzen öffnen muss. Und das ist tatsächlich ein großes moralisches und auch philosophisches Problem, was da dran hängt. Ja? Denn natürlich können Sie sozusagen nicht, also sagen wir es anders, wenn Sie sagen, es ist schwierig und wir können Europas Grenzen nicht öffnen, dann muss man definieren, wen man reinlässt und wen nicht. So. Aber dafür haben wir eigentlich Regeln. Im Grundgesetz steht zum Beispiel auch, politisch Verfolgte genießen Asyl. Und wir haben einen Bürgerkrieg in Syrien. Es kommen viele Menschen aus Syrien. Ja? Da müsste es schon regulierte Wege geben. Und das Allermindeste, was passieren müsste, ist, dass die EU, und zwar als EU, tätig wird in den Flüchtlingslagern. Und zwar nicht nur, wenn sie gerade gebrannt haben, weil Menschen sie aus Verzweiflung angezündet haben. Also man versucht durch Nichtstun und Nichthandeln irgendwie einem Problem zu entgehen. Und da befinden wir uns in einem eklatanten Dauerwiderspruch zu dem, was in den Grundsätzen der EU festgelegt ist. Wie gesagt, ohne dass ich sagen möchte, dass ich die einfache Lösung hätte, die habe ich auch nicht. Ja? Aber ich glaube, das, was da passiert ist, darf sich die EU eigentlich nicht leisten. Und die Stimmen, die das sagen, die werden lauter.
Ja, das ist keine nicht. Lösung.
Nichts, nein, Menschen ertrinken lassen ist einfach keine Lösung. Ja? Und wer sagt, wer Menschen aus Seenot rettet, der lockt sie nach Europa, der ist einfach nur ein Zyniker. Also das muss ich jetzt an dieser Stelle so hart sagen. Ich glaube auch nicht, dass wenn man Menschen aus Seenot rettet, dass das dann den Run auf die Europäische Union vergrößern wird, weil ehrlich gesagt, also was ist dann das für Vorstellung? Ich stürze mich ins Mittelmeer, ich ertrinke beinahe, vielleicht ertrinkt mein Baby, aber irgendwer wird mich dann schon retten. Also das klingt jetzt für mich nicht so, als wäre der Plan so verlockend, dass man das sonntags tut, weil man nichts Besseres zu tun hat und dafür noch 5.000 Euro bezahlt. Also Menschen, die fliehen, die tun das aus akuter politischer und ökonomischer Not, die tun das, weil es ihnen so schlecht geht in der Situation, in der sie sind, dass sie keine andere Möglichkeit sehen, als zu fliehen. Damit muss sich die Europäische Union beschäftigen und sie muss in einem ersten Schritt meines Erachtens etwas gegen diese permanenten, eklatanten Verletzungen der Menschenwürde im Mittelmeer tun. Das kann sie. Also dafür hat sie das Geld. Ja, das Flüchtlingslager Moria in ein menschenwürdiges Lager umzuwidmen, wenn die Europäische Union dafür die ökonomischen und logistischen Kapazitäten nicht hat, dann würde ich mich sehr, sehr wundern. Natürlich hat sie das. Es ist eine Frage des politischen Willens und einer politischen Blockade. Und den in der Form auf dem Rücken von Menschen auszutragen, ist wirklich zynisch. Wenn Sie so wollen, sehe ich an dieser Stelle das größte aktuelle Problem der EU und das sozusagen das größte Signal dafür, dass die EU einen internen Konflikt hat, der vielleicht gar nicht unbedingt zwischen den Bevölkerungen der Mitgliedstaaten besteht, aber zwischen den verschiedenen amtierenden Regierungen im Augenblick, die sich nicht einigen können, weil sie wirklich zynischerweise die Folgen nicht tragen möchten. Sie möchten das nicht bezahlen, sie möchten nicht, dass Menschen, die geflohen sind, in ihre Staaten kommen und so weiter und so fort. Auch das versucht Ursula von der Leyen zu lösen. Damit ist sie weniger weit gekommen als mit den Corona-Hilfen. Aber sozusagen immerhin gibt es ein Bewusstsein dafür, dass es gelöst werden muss. Und ich glaube, wenn die Europäische Union das nicht bald löst, dann macht sie sich einfach wirklich selber unglaubwürdig. Weil sie können nicht auf der einen Seite schreiben, dass sie sich auf die Menschenwürde und auf demokratische Werte berufen und auf der anderen Seite sagen, sie ignorieren das. Und da schließt sich übrigens wieder der Kreis zu dieser Ungarn-Polen-Thematik, über die wir gesprochen haben. Also Demokratie darf nicht nur auf dem Papier stehen und demokratische Rechte und Menschenwürde und Grundrechte dürfen nicht nur auf dem Papier stehen. Sie müssen das schon, man muss es schon ins politische Handeln einfließen lassen.
Geben Sie uns zum Abschluss noch einen ganz kurzen Überblick, woran Sie gerade forschen. Welche Forschungsfragen beschäftigen Sie?
Na, tatsächlich habe ich mich beschäftigt mit Thematiken, die wir hier auch diskutiert haben, mit der Europäischen Zentralbank und Populismus. Da habe ich ein Buch gerade veröffentlicht, zusammen mit Kollegen aus der Ökonomie und der politischen Ökonomie.
Ja.
Und ich habe ein neues Projekt begonnen, das heißt Debating Europe. Und da geht es darum, mit Bürgerinnen und Bürgern die Ursachen ihrer EU-Kritik und Demokratiekritik zu diskutieren. Also ungefähr so, wie wir das jetzt hier auch diskutiert haben. Ich kann es nur im Moment nicht ausführen, weil man Fokusgruppendiskussionen nicht machen kann unter Corona-Bedingungen, weil man tatsächlich dafür face-to-face zusammensitzen muss. Aber ja, das ist das, was mich beschäftigt. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das dann auch machen können, wenn es im Frühjahr, späten Frühjahr, spätestens im Sommer dann irgendwann mal wieder besser wird. Und das wird sehr spannend, weil wir sind ein Team aus 6 europäischen Staaten. Das heißt, es werden in diesen 6 europäischen Staaten diese Bürgerdiskussionen stattfinden, aufgenommen werden, ausgewertet werden. Und ich glaube, da werden wir einiges erfahren darüber, warum Menschen die EU kritisch sehen.
Das klingt richtig spannend. Ich hoffe, dass wir dann hier vielleicht im Rahmen des Podcasts auch ein bisschen was über die Ergebnisse hören können.
Das können wir machen.
Wunderbar, ich freue mich darauf. Vielen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben, Frau Wiesner.